Heute wird es populär im Politbüro und laut. Nemo gönnt in Schweden ESC und die Schweiz lernt, wie man einen Namen ohne Pronomen ausspricht. Nemo ist eine non-binäre Person und Nemo will den Erfolg in Malmö auch politisch brauchen.
In Switzerland there's no entry for a third gender and I think that's absolutely unacceptable and we have to change that. So I think we need to have the representation in our politics as well.
Tatsächlich gibt es kein drittes Geschlecht in der Schweiz. Und es gibt bis jetzt, muss man sagen, auch recht wenig Verständnis für das Anliegen. Das haben wir gut gehört beim Rücktritt von Uli Maurer vor 2 Jahren.
Ob meine Nachfolgerin eine Frau oder ein Mann ist, ist mir eigentlich gleich. Solange es kein Es ist, geht es ja noch.
Heute ist das anders. Heute ist mit dem Beat Jansen, Justizdirektor im Amt, der schon früher grosse Sympathien für die Anliegen der LGBTQ+-Community gezeigt hat. Der Jans will Nemo jetzt auch treffen. Ist das der Durchbruch für ein drittes Geschlecht in der Schweiz? Und was würde das konkret bedeuten? Das finden wir heraus in einer neuen Folge vom Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Heute dabei die beiden ESC-Expertinnen und Experten Jacqueline Büchi und Fabian Renz, beide im Studio in Zürich. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo miteinander. Hallo miteinander.
Damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bild machen können, wie haltet ihr tatsächlich mit dem ESC?
Ich muss sagen, ich habe nicht geschaut am Samstagabend, weil ich auch nicht daheim war. Aber ich habe im Vorfeld ein paar Porträts gelesen über Nemo und habe die Figur recht interessant gefunden. Und vor allem habe ich dann fasziniert beobachtet, wie in den nächsten Tagen viele Menschen wirklich sehr euphorisch waren und wie da auch eine politische Debatte losgegangen ist, wo wir ja dann nachher auch noch darüber reden.
Du bist eher der Klassiker, Fabian, oder?
Also von dieser Musik, die ich höre, sind Bartok, Stravinsky und Shostakovich so am nächsten bei der Gegenwart. Also Mitte 20. Jahrhundert hört es bei mir langsam auf. Aber ich habe jetzt natürlich extra als Vorbereitung auch auf den Podcast mir zumindest den Siegersong, den Code von Nemo angehört.
Und du hast es wirklich geschafft, vorher dem aus dem Weg zu gehen? Bis jetzt zur Vorbereitung vom Podcast.
Ja, das ist es so, ja.
Grossartig. Und wie findest du den Song?
Es ist eine Erfahrung, ja. Das ist nicht so meine Welt, aber
Also, deine Welt ist eher eben Klassik aus früheren Zeiten und deine Welt und eure Welt ist eher Politik. Und da finden wir wieder schön zusammen, weil der ESC am Samstag war auch eine sehr politische Sendung. Es war ein politischer Auftritt von Nemo. Das hat angefangen mit der non-binären Flagge, die Nemo am Anfang gezeigt hat und hat aufgehört mit der Pressekonferenz, wo Nemo ein Treffen mit dem Beat Jans angekündigt hat. Wir hören schnell, wie das tönt hat.
Oh, okay. So, I wanted to actually schedule a meeting with we have like 7 presidents in Switzerland and one of them is called Beat Jans and I met
him. Ein der 7 Präsidenten von der Schweiz ist Beat Jans und der Beat Jans will Nemo jetzt auch treffen. Können Sie mir schnell, dass wir am Anfang alle auf der gleichen Basis sind, schnell aufdatieren? Was ist denn der aktuelle Stand bei der Diskussion zu einem dritten Geschlecht in der Schweiz? Weil über das will Nemo ja reden mit dem Beat Jans.
Der aktuelle Stand ist, dass wir nach wie vor ein binäres Geschlechtermodell haben. Also es gibt in der Schweiz kein offiziell verankertes drittes Geschlecht. Der Bundesrat hat sich vor einigen Jahren mal mit der Frage befasst, ob man da entsprechend soll eine neue Kategorie oder neue Kategorien schaffen. Er hat sich dann, das ist im Jahr 2022 gewesen, dagegen ausgesprochen, hauptsächlich mit dem Argument, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für die Einführung von einem dritten Geschlecht nicht gegeben wäre. Er hat jetzt aber den Auftrag gefasst, beziehungsweise den Auftrag hat er im letzten Herbst gefasst, zum überprüfen, wie man die Situation von nicht-binären Menschen könnte verbessern, ohne jetzt gerade schon das binäre Geschlechtermodell grundsätzlich aufzugeben.
interessant ist vielleicht auch die Begründung, die der Bundesrat angeführt hat, wo er eben gesagt hat, die gesellschaftlichen Voraussetzungen seien noch nicht gegeben, unter anderem für das dritte Geschlecht. Dort hat er auch praktische Gründe eigentlich geltend gemacht. Er hat gesagt, man müsste wahnsinnig viele Gesetze anpassen auf allen Stufen, Kantonen, Bund und so weiter, wo natürlich dann all die weiblichen und männlichen Formulierungen müssten raus, respektive ergänzt werden um eine dritte Option. Bei der Statistik, wenn da Sachen erhoben werden, dann unterscheidet man heute standardmäßig zwischen Mann und Frau. Dort müssen wir dann halt auch nochmal dahinter. Oder dann gibt es halt auch ganz konkrete Auswirkungen in gewissen Fällen, wenn man zum Beispiel an die Dienstpflicht denkt, wo heute die Männer dienstpflichtig sind und die Frauen nicht. Das sind also lauter so Bereiche, die er genannt hat, vielleicht zusätzlich noch, wir kommen sicher nachher noch mal darauf zu sprechen, dann so Sachen wie, wenn Garderobe gebaut werden oder Duschen, WCs, dort geht man heute, oder dort sieht das Gesetz heute vor, dass man ab einer gewissen Grösse, glaube von den Räumen oder ab gewissen Besucherzahlen und so, muss zwei WCs haben für Männer und für Frauen, und auch dort stellen sich dann natürlich gewisse Fragen.
Was heisst das genau, die gesellschaftlichen Voraussetzungen sind nicht gegeben?
Ist ja ein bisschen eine Nein-Frage, oder? Also, man stellt sich wie auf den Standpunkt, heute wäre die Akzeptanz nicht da. Man kennt das Konzept vielleicht auch zu wenig, ist darum auch gesellschaftlich zu wenig bereit, um so eine Veränderung mitzutragen. Und gleichzeitig, wenn es natürlich diese Option nicht gibt, dann redet man vielleicht auch ein bisschen weniger darüber.
Wie ist denn in anderen Ländern geregelt?
Das ist recht verschieden geregelt. Allerdings kann man sagen, dass viele Länder inzwischen Regelungen geschaffen haben für nicht-binäre Personen. Wir haben da zum Beispiel in Österreich 6 verschiedene Möglichkeiten, sich zu registrieren. Weiblich, männlich, divers, intersexuell, offen oder gar kein Eintrag. In Deutschland gibt es auch einen dritten Geschlechtereintrag. Und zum Teil existieren die Möglichkeiten auch in ausseuropäischen Ländern, wo man es gerne nicht unbedingt erwarten würde, Pakistan oder Indien. Also es hat sich da relativ viel getan in den letzten Jahren, und die Schweiz ist jetzt da einmal sehr, sehr vorsichtig ausgedrückt, sicher nicht bei den Pioniernationen.
Österreich ist sehr interessant, Fabian, mit den verschiedenen Bezeichnungen. Nemo ist ja eine non-binäre Person, weder Mann noch Frau. Wenn wir jetzt über das dritte Geschlecht reden, reden wir ausschließlich über das, oder was würde das alles beinhalten?
Ich glaube, da wird es schon kompliziert, weil es gibt ja verschiedene Ebenen. Es gibt die biologische Ebene, wo es natürlich sehr viele Menschen gibt mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen und Chromosomen und solche mit männlichen. Und dann gibt es einzelne Babys, die auf die Welt kommen, wo das nicht eindeutig ist. Es ist, glaube ich, ein bisschen umstritten, was für ein Anteil das ist, je nachdem, wie man das sieht. Es sind dann intersexuelle Menschen, und dann gibt es halt die Unterscheidung zwischen dem biologischen und dem sozialen Geschlecht. Also im Fall von Nemo ist es, wenn ich richtig informiert bin, so, dass es vor allem eine Sache ist von der Wahrnehmung, dass Nemo sich weder als Mann noch als Frau wahrnimmt. Genau, und da muss man die verschiedenen Fälle wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden.
Wie viele Leute würde das betreffen in der Schweiz? Weiss man das?
Das weiss man nicht so genau, nein. Also es gibt Aussagen vom Transgender Network da aus der Schweiz, wo davon ausgehen, dass es sicher mehrere 10'000 Personen sind, eventuell sogar eine sechsstellige Zahl von Personen. Es gibt Umfragen, wo ja der entsprechende Anteil von der Personen auf einen mittleren einstelligen Prozentbereich beziffert, aber genaue Angaben dazu gibt es nicht, nein.
Wenn wir jetzt über das dritte Geschlecht reden und über die Möglichkeiten, das sichtbar zu machen im Schweizer Alltag, gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, oder? Es gibt eher so ganz, ganz konkret härte und eher so ein bisschen softere, was wird alles diskutiert?
Also ich meine, das eine ist, wie man gesellschaftlich mit dem umgeht. Oder? Da spielt Nemo jetzt sicher eine grosse Rolle, genauso wie die Autorenperson Crime de l'Horizon, wo ja bei uns auch eine Kolumne hat beim Tagesanzeiger. Das sind jetzt zwei Figuren, die eben sehr bekannt sind, die auch gefeiert werden für ihre Werke. Ich denke schon, dass das wie eine grosse Rolle spielt für die Debatte, für die Sichtbarkeit von diesen Menschen. Und dann werden im Moment so ein bisschen Sachen diskutiert, wie eben, wenn man nicht gerade jetzt in amtlichen Dokumenten das drittes Geschlecht möchte einführen, ob es quasi so ein bisschen niederschwelligere Massnahmen gibt, dass man vielleicht eher den Geschlechtereintrag weglässt, dort, was gar nicht unbedingt nötig ist. Also eben, dass auf der Idee nicht unbedingt muss stehen, ob jetzt die Person männlich oder weiblich ist oder auch in anderen Registern. Das sind alles so ein bisschen Sachen, die im Moment diskutiert werden.
Also ich meine, man muss auch ein bisschen sich natürlich die Frage stellen, was heisst diskutiert, oder? Also gesellschaftlich diskutiert wird ja wahnsinnig viel, oder? Also das fängt an bei diesen ganzen Schreibweisen, also bei Gendersprache, die ja enorm polarisiert, oder? Soll man mit Stern oder anderen Interpunktionszeichen, soll man die Leute so auf dem Weg einfach stärker mit einbeziehen? Quasi sprachlich integrieren in unsere Kommunikation. Also das ist ein Thema, das sehr bewegt breite Bevölkerungsgeschichten, oder? Also in der amtlichen Kommunikation ist das bis jetzt mehrheitlich nicht der Fall. Und dann ist die andere Frage, was wird politisch diskutiert, oder? Und da sind wir jetzt wieder bei dem Auftrag vom Nationalrat an den Bundesrat. Also da werden konkrete mögliche Massnahmen aufgezählt in der Begründung vom Vorstoss. Also genannt werden da beispielsweise die Möglichkeit zur erleichterten Änderung vom Vornamen, eine Anpassung von der rechtlichen Rahmenbedingungen über die Ausweis und andere und von anderen Dokumenten zur Verfügungstellung von Formularen, denen ein offeneres Geschlechtsmodell zugrunde liegt oder die Berücksichtigung von nicht-binären Personen in der amtlichen Statistik. Das ist also das, was jetzt im Moment politisch am ehesten im Vordergrund steht.
Ganz am Anfang haben Sie Ruhe im Uhr gehört, das holen Sie schnell nochmal ab.
Und meine Nachfolgerin, eine Frau oder ein Mann ist, ist mir eigentlich gleich. Solange es kein Es ist, geht es ja noch.
Die Aussage hat schon für Wirbel gesorgt, aber auch nicht so für riesige Wirbel. Wenn ihr jetzt die Situation heute anschaut, das war vor 2 Jahren beim Rücktritt von Ueli Maurer, wie würdet ihr die politische Stimmung gegenüber non-binären Menschen in der Schweiz bestimmen?
Ich habe es schon kurz angesprochen, oder? Ich glaube, es polarisiert sehr. Und in einem Langzeitvergleich kann man aber glaube ich, schon sagen, oder? Also die Leute die akzentuieren sich sehr stark. Es gibt politische Lager, also namentlich auf der linken Seite, die ihre Forderungen sehr stark mittragen. Also über einen längeren Zeitraum hinweg gesehen, habe ich den Eindruck, es bewegt sich da ein bisschen etwas. Also es ist vielleicht eine ähnliche Tendenz sichtbar, wie man es früher sehen können, als es um das homosexuelle Recht gegangen ist, die auch lang nicht mehrheitsfähig waren, namentlich nicht in der Schweiz und wo jetzt relativ, das ist relativ breit anerkannt, oder? Wir haben seit ein paar Jahren jetzt die Ehe für alle. Wir haben vorher schon Möglichkeit gehabt, für homosexuelle Paare sich zu registrieren. Auch das ist schon ein grosser Schritt gewesen, wo man das gemacht hat in den Nullerjahren, sagen wir mal noch. Ob sich jetzt gegenüber 2022 so viel geändert hat, finde ich noch schwer abzuschätzen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt da gerade eine riesige Welle ins Rollen gekommen ist in nur 2 Jahren. Aber über einen längeren Zeitraum hinweg gesehen, ist glaube schon eine Änderung im Gang, das kann man sagen. Wobei, ich denke, man darf da nicht jetzt einfach von einem linearen Fortschritt oder so etwas ausgehen. Es ist, wie gesagt, ein Thema, wo sehr polarisiert. Also wenn man im Moment eine Volksabstimmung durchführen würde, sehr weitreichende Massnahmen zugunsten von nicht-binären Personen zur Debatte stehen, würde ich jetzt nicht darauf abschliessen, dass das effektive Mehrheit finden wird im Volk.
Schließt sich ja wahrscheinlich beides nicht aus. Also ich habe auch den Eindruck, da geht vieles und es geht vieles in kurzer Zeit. Eben wie du gesagt hast, bei dem Beispiel Ehe für alle, dort ist eben vor 10 Jahren hat man noch so anders über das geredet und gedacht als jetzt. Das sind wirklich, wirklich kurze Zeiträume, wo sich das fest verschiebt. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt in diesem Podcast, aber mir ist das so eingefahren, wenn ich irgendwie vor der Wahl 2015 haben wir ein Podium organisieren, was unter anderem um die Frage gehen soll, Ehe für alle. Und ich irgendwie wie keine junge bürgerliche Person fast gefunden habe, die hat antreten und das schlecht gefunden hat. Das habe ich dort einfach recht interessant gefunden, wenn ich rumtelefoniert habe. Und wenn ich sage, es schließt sich nicht aus, dann meine ich eben auch jetzt in dieser Frage von der Non-Binären, da geht wahrscheinlich irgendwo durch ein recht rasant etwas. Ohne es jetzt können zu belegen, würde ich sagen, seit 2022 ist die öffentliche Debatte noch mal weiter. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch viele irgendwie Grossmütter, die Nemo auch noch sympathisch finden und jetzt plötzlich vielleicht auch noch mal ein bisschen anders sehen. Und gleichzeitig gibt es halt in solchen Sachen dann immer eben, ist es sehr aufgeladen, ruft es auch starke Abwehrreaktionen hervor. Das hat man jetzt auch gesehen, wenn man gehört hat, wie gewisse rechtskonservative Personen über das geredet haben, was jetzt da passiert. Dann hat man wirklich die ganz grossen Begriffe gebraucht. Also man findet es nicht einfach nicht nötig oder nicht gut, sondern es ist quasi die Wahrheit, die beerdigt wird, wenn es eben noch etwas anderes könnte geben als Männer und Frauen. Und ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen. Also ich finde es eine spannende Debatte, inwiefern dass man Sachen, die bis zu einem gewissen Grad eben auch subjektiv können sein, wie sich das soll und kann niederschlagen in amtlichen Dokumenten und so. Aber trotzdem hat mich das schon ein bisschen, ja, zum Teil irritiert, wie man gefunden hat, jetzt ist vorbei mit den Fakten und alles durch und so. Also ich glaube, es gibt wie auf beiden Seiten sehr starke Emotionen.
Also vielleicht, du hast es gesagt, auf beiden Seiten, ich habe so den Eindruck, es spaltet sich so ein bisschen in drei Lager, oder? Also auf der einen Seite hat man den Kreis, den Personenkreis oder die politischen Lager, denen die Anliegen für nicht-binäre Personen sehr, sehr wichtig sind, die da wirklich auf die Tube drücken und finden, jetzt muss etwas gehen, jetzt muss man vorwärts machen. Dann die anderen, du hast es erwähnt, das sind rechtskonservativ, rechtsaussen, die da mit wahnsinnig viel Emotionen dagegen führen eben, und finden, da werden grundlegende Wahrheiten negiert. Da versucht man, Biologie auf den Kopf zu stellen und weiss ich nicht, was alles. Und dann ist mein Eindruck, gibt es aber schon noch ein drittes Lager, und das sind die dazwischen, oder, wo das Ganze so ein bisschen mit einem gewissen Abstand anschauen, vielleicht eher unbeteiligt sind, vielleicht zum Teil die Sachen ein bisschen übertrieben findet, beiden Seiten, und einmal abwartet, was da eigentlich passiert, was da eigentlich geht, und welchen Weg dann aber auch bereit sind, Neuerungen zu akzeptieren. Also, und in diesem Lager sind dann auch die Emotionen weniger stark. Oder? Also ich habe wie so ein bisschen den Eindruck von einer Tripolarität, wenn man das so sagen kann.
Woher kommt die grosse Wut von rechts?
Das ist noch eine interessante Frage, die man fast schon wissenschaftlich untersuchen müsste. Ich war vor einiger Zeit mal auf einem Blog von einem Corona-Massnahmen-Kritiker. Die Person, die hat auch für den Nationalrat kandidiert, für eine von diesen Corona-kritische Gruppierungen, die sich da formiert haben vor den letzten Wahlen. Dort habe ich etwas gelesen, was ich noch bemerkenswert finde, nämlich die Transgender-Anliegen, die ganzen Klimaschutzmassnahmen, die Corona-Massnahmen und so weiter und so fort. Das sei alles Teil von einem gross angelegten Projekt von der Elite, um uns umerziehen, um eine neue Gesellschaft zu formen. Und ja, eben alles hängt mit allem zusammen, oder? Und mein Eindruck ist, das ist eine Haltung, die man relativ oft noch antrifft in diesen äußeren rechten Kreisen. Das Verorten von so Zusammenhängen. Und ich denke, ein Teil von dem Hass auch, der diesen Transgender- oder nicht-binären Personen entgegenschlägt, hängt damit zusammen, dass man denen ihre Anliegen eben so als Teil von einem grossen Ganzen sieht, so als Teil von so einer verhassten Agenda, wo man den Linksgrünen zuschreibt. Das erklärt sicher nicht alles, aber von mir aus gesehen ist das wie ein Teil von der Erklärung.
Wenn man jetzt mal die Verschwörungserzählungen weglässt, die irgendwie eben suggerieren, dass das irgendwo gesteuert ist und so, dann ist es vielleicht auch recht einfach. Also ich meine, die Welt verändert sich so schnell auf so vielen verschiedenen Ebenen. Das macht vielen von uns vielleicht manchmal Angst. Und jetzt vielleicht in dem Bereich der Geschlechter, dort hat man irgendwie das Gefühl, dort ist es eigentlich immer so gewesen, wie es war. Und es hat alles seine Ordnung. Und es gibt Männer und es gibt Frauen. Und in der Tendenz haben Männer ein bisschen mehr Macht als Frauen. Früher noch viel mehr, jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr. Je nachdem. Nein, jetzt trifft die ab. Aber die Menschen, die jetzt sagen, Ich passe nicht in das Schema, ich bin nicht von beiden. Die stellen das bis zu einem gewissen Grad in Frage. Und vielmal schwingt ja dann bei diesen Reaktionen so ein bisschen mit, da kann ja jeder kommen und einfach leben, wie er will. So. Und ich finde das noch interessant, vielleicht zum ein bisschen reflektieren, warum eben macht einem das Angst, warum macht das etwas mit der Gesellschaft. Und ich glaube, das hängt mit dem fest zusammen.
Wie es jetzt quasi auf Gesetzesstufe weitergeht, das hängt fest mit dem Beat Jans zusammen, dem Justizdirektor. Ich glaube, bei ihm kann man schon sagen, dass er eine andere Einstellung hat als seine Vorgänger zu dem Thema. Und wird auch eine andere Rolle spielen, was hat das Gefühl?
Ja, er hat vielleicht nicht unbedingt eine andere Einstellung als seine Direktvorgängerin, als Elisabeth Bohm-Schneider, aber eben, sie war ja nicht einmal ein ganzes Jahr im Justizdepartement gewesen. Insofern war die Zeit für sie auch sicher zu kurz gewesen, um da irgendwelche Änderungen anzustoßen. Ja, ich denke, das ist sehr eine realistische Erwartung, dass er dem Thema hohe Priorität beimessen wird. Er hat in Basel, wo er vorher im Regierungsrat war, ein sehr progressives Gleichstellungsgesetz auf den Weg gebracht, wo die nicht-binären Personen sehr stark einbindet. Man kann in dem Zusammenhang vielleicht auch seine Generalsekretärin im Justizdepartement erwähnt, Nora Bertschi, die vorher grüne Politikerin war und die Gleichstellung von nicht-binären Personen in Basel vorantrieben hat. Also ihr wird da sicher auch viel daran gelegen sein, dass es weitergeht in diesem Bereich. Und wir haben ja seine Pläne für ein Treffen mit Nemo zur Kenntnis genommen und da wird sicher irgendetwas gehen, ja.
Ich habe ja noch gestaunt, wo das SMS öffentlich geworden ist, wo der Beat Jans offenbar Nemo geschrieben hat. Das hat dann unter anderem die Schweizerische Nachrichtenagentur, die SDA, veröffentlicht. Und dort drin heisst es offenbar, ich habe das selber nicht gesehen, aber der Jans schreibt dort offenbar, Nemo hat für die gesellschaftliche Akzeptanz von der queeren Community enorm viel erreicht und der Beat Jans sagt bereit, Nemo bald zu treffen, um auch über die queeren Rechte zu reden. Das ist schon, also ich finde das noch ungewöhnlich von den Formulierungen her für einen Bundesrat und eben zeigt schon, glaube ich, sehr grosse Offenheit. Und der Beat Jans weiss ja, was das dann für Diskussionen auslöst. Fabian, du hast die Diskussion in Basel angesprochen rund um das Gleichstellungsgesetz. Das hat ja gerade auch von Feministinnen, von ein bisschen älteren Feministinnen, hat das extreme Reaktionen ausgelöst, die das Gefühl hatten, wenn man jetzt da all möchte gleichstellen, inklusive eben trans- und intersexuelle Personen, non-binären und so, dann fallen vielleicht die Anliegen der Frauen ein bisschen unter den Tisch? Hat man vielleicht dann weniger den Fokus darauf, wo Frauen heute noch nicht gleichgestellt sind mit Männern oder irgendeiner Art schlechter gestellt sind? Und das hat dort eine sehr heftige Debatte gegeben.
Ich glaube auch, wenn wir jetzt mal noch ein bisschen über die persönlichen Ansichten von Beat Jans rausgehen, muss man immer auch im Hinterkopf behalten, er ist ein alter, weisser Mann. Das ist in seiner Partei, der SP, nicht unbedingt ein Vorteil. Und er kann das natürlich ein Stück weit ausgleichen, indem er eben in dieser gesellschaftspolitischen Debatte wirklich einen progressiven Drive reinbringt. Ein Stück weit ist das also durchaus auch sehr politisch zu sehen. Sein Aktionismus, habe ich jetzt sagen, aber das ist vielleicht ein bisschen ein negatives Wort, also einfach die sehr offensive Agenda, die er da pflegt hat in Basel und jetzt mutmaßlich als Justizminister pflegen wird, das braucht er welchen Weg eben auch, um seine Position in der eigenen Partei entsprechend zu stärken.
Hat es das schon mal gegeben, dass ein SMS von einem Bundesrat öffentlich geworden ist? Findest du lustig?
Mir wäre kein bekannt.
Ich habe es noch gefunden, ich tue es schnell vorlesen. Ich bin unglaublich stolz und begeistert. Mit deiner gestrigen Performance hast du Kunstgeschichte geschrieben und für die gesellschaftliche Akzeptanz der queeren Community enorm viel erreicht. Er hat es wahrscheinlich auf dem Computer geschrieben, das ist ja recht lang. Du hast die Schweiz mit einer sympathischen Art, deinem Können und deinen positiven Botschaften an ihrer besten Seite gezeigt. Dass das öffentlich wird, das ist auch eben, das ist... Fabian, du hast Aktionismus genannt, das ist ja auch bewusst, oder?
Das würde mich nicht überraschen, ja.
Wenn man es jetzt ein bisschen allgemeiner anschaut, ein bisschen grösser. Du, Jacqueline, hast vorhin erzählt, dass es recht schnell gegangen ist, dass bis eine Idee für alle akzeptiert worden ist. Im Ganzen ist es vielleicht 20 Jahre gegangen, im Vergleich zu anderen gesellschaftspolitischen Errungenschaften viel schneller. Also wenn man jetzt an das Frauenstimmrecht denkt oder an die Gleichstellung in der Ehe zum Beispiel. Eben allgemein gefragt, was braucht es in der Schweiz, dass gesellschaftlicher Wandel auch in Gesetz abgebildet wird?
Ich glaube schon, die Sichtbarkeit und die Vorbilder sind sicher einer von den Schlüssel. Eben, ich habe vorher die Geschichte erzählt, die ich fast niemand gefunden habe, wo hat wollen über die Ehe für alle debattieren an diesem Podium. Und dort, weiss ich noch, hat mir ein relativ junger Politiker hat gesagt, ja, ich würde ja schon, meine Partei sieht es ja so, aber mein Götti ist eben schwul und das ist so ein guter Typ und so. Und das ist vielleicht noch symptomatisch. Also irgendwie, gerade wenn man eben dann jemand oder mehrere Leute im Umfeld hat, die eben jetzt in dem Fall schwul sind oder dann non-binär oder sonst etwas, dann sieht man es vielleicht plötzlich ein bisschen anders und nicht selten ist dann eine Gesellschaft vielleicht fast ein bisschen weiter in so Sachen wie die Politik. Das hat man, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei der Ehe für alle immer wieder können beobachten, dass man in den Umfragen eher gesehen hat, dass die Bevölkerung gewisse Sachen gut heisst, wo die Politik noch zurückhaltend gsi ist und es geht ja dann so schnell, also irgendwie plötzlich hat ja dann die SVP irgendwie den ersten schwulen Bundesratskandidat gestellt mit dem Hans-Ueli Vogt und irgendwie ist das nicht ein grosses Thema gsi. Das ist ja schon noch interessant.
Ja, also du hast gefragt, Philipp, was braucht es, damit in der Schweiz so Veränderungen mehrheitsfähig werden? Ich glaube, es braucht vor allem Zeit. Die Schweiz ist in solchen Fragen nie eine Vorreiterin gewesen, wirklich nie. Sie wird es wahrscheinlich auch nie sein. Sie tut dann mit einer gewissen Verspätung, nachdem sehr viele andere Länder schon gemacht haben, tut sie dann auch bei uns so gewisse Veränderungen implementieren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Dynamik im Ausland auch in dem Fall wieder eine wesentliche Rolle spielen wird. Das ist unser berühmter autonome Nachvollzug, an dem uns ja sehr viel liegt.
Ich bin mir nicht sicher, ob du richtig liegst, Fabian. Gerade du, der eigentlich das historische Gewissen bist vom Politbüro. Wenn man jetzt so ganz frühe Gesetze nimmt, zum Beispiel das erste Strafrecht, das die Schweiz eingeführt hat, dann muss man doch sagen, das ist gesellschaftspolitisch recht fortschrittlich gewesen. Irgendwann dazwischen ist das wie verloren gegangen, haben wir das Gefühl, warum auch immer. Und heute nimmt es ja schon wieder ein bisschen Fahrt auf, auch eben wenn man die verkürzten Fristen anschaut, wo die Sachen sich verändern. Nicht?
Ja gut, also wenn du so willst, ist natürlich die Richtung vom modernen Bundesstaat, ja, das ist sehr eine progressive Tat gewesen, klar, aber ja, ich wollte jetzt nicht bis ins 19. Jahrhundert zurückzugehen.
Das machst du aber sonst auch immer, Fabian.
Wenn es passt.
Es ist aber auch etwas, eben, wo man stark immer vom Ausland inspiriert ist oder beeinflusst ist. Also ich glaube, dass eben inzwischen sind ja die Bewegungen alle so global und auch die Woke-Debatte, die wir in der Schweiz hatten, die ist ja stark aus den USA inspiriert gewesen. Aber das haben wir auch schon geredet. Was mir noch in den Sinn gekommen ist, ist jetzt vielleicht, passt nicht ganz genau zu dem, was du gefragt hast, Philipp. Aber um jetzt gleich noch so zu tun, als wären wir in den populären Kulturen auch noch ein bisschen bewandert, gell, Fabian? Nein, mir ist in den Sinn gekommen, es hat doch mal den Daniel Kübelböck gegeben, 2000, vor 20 Jahren ist er in der Sendung «Deutschland sucht den Superstar» auftreten und hat dort extrem polarisiert. Das war ein junger Mann gewesen, oder ist als Mann angetreten, wo aber auch recht viel so weibliche Attribute gehabt hat. Und man hat dort schlicht noch kein Wort für das gehabt, kein Begriff in der öffentlichen Debatte, was das ist. Also dort hat niemand von non-binär geredet, aber es hat einfach extrem polarisiert und es ist ja dann sehr tragisch, hat das geändert. Also die Person, die hat sich später dann Lana Kaiser genannt, ist vor 6 Jahren
2018.
Ja, hat sie mutmaßlich Suizid begangen auf einem Kreuzfahrtschiff. Und ich habe dann später mal noch einen Text gelesen, den ich gut gefunden habe, in der Zeit, wo das so ein bisschen reflektiert hat, eben wie das heute ganz, ganz anders wäre, wenn so eine Person wie die an so einer Castingshow würde teilnehmen, wie man damals eben auch gnadenlos auf die eingeprügelt hat von gewissen Seiten und einfach so die gerne als Opfer genommen hat. Und heute eben, wenn man sich Nemo anschaut oder auch andere so Künstlerinnen und Künstler, dann ist das ein anderer Umgang. Und ich finde, das illustriert schon auch recht gut, jetzt nicht wie in der Schweiz, aber wie wahrscheinlich allgemein in Europa oder auch so in den deutschsprachigen Ländern da ein Wandel stattgefunden hat.
Und weil du jetzt gerade, um den Bogen wieder zurück in die Politik schlägst, Jacqueline, du hast erwähnt, die SVP hat unlängst der Hans-Ueli Vogt als Bundesratskandidat portiert. Der Hans-Ueli Vogt, der bekennend homosexuell ist. Wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen bei den Bundesratswahlen 1989, nach dem Rücktritt von Elisabeth Kopp, dort ist einer von den möglichen aussichtsreichen Bewerber der Franz Steinecker gsi, wo dann auch lange Jahre den FDP-Präsident gsi ist. Und einer von den wesentlichen Gründen, warum er als Bundesratskandidat dann abgeschmiert hat, ist, weil es eine Kampagne gegen ihn gegeben hat. Er war 7-mal verheiratet gsi, hat aber bereits mit seiner neuen Lebenspartnerin im Konkubinat gelebt. Und das hat man als absolut unsittlich zu dieser Zeit empfunden und brandmarkt und gefunden, eben mit dem Lebenswandel kann einer nicht im Bundesrat. Also ja, das ist eigentlich schon noch eine verrückte Geschichte, wenn man sich vor Augen hält, dass das gut 30 Jahre her war. Und ja, jetzt sind wir an einem ganz anderen Punkt. Also gesellschaftspolitisch da ist ein enormer Wandel immer noch im Gang. Er hat schon stattgefunden und ist immer noch im Gang. Und da darf man sehr gespannt sein, was die Zukunft noch bringt.
Ja, vielleicht zum zeigen, wie gross der Kontrast tatsächlich ist zu der Situation von damals. Kommt mir noch ein Beispiel in den Sinn. In Zürich gibt es einen Mitte-Politiker, der vor ein paar Jahren bekannt gegeben hat, dass er und sein Partner zusammen mit einer Leihmutter ein Kind bekommen haben, eine kleine Tochter. Und der ist recht offen mit dem umgegangen, ist offensichtlich nicht davon ausgegangen, dass seine Wählerschaft da gerade schreiend davor rennt. Und das finde ich ja schon noch bemerkenswert, oder? Das ist nicht irgendein linker Grüne oder sonst etwas, sondern eben einer von einer ehemals katholisch-konservativen Partei. Und das zeigt schon schön, wie viel das da gegangen ist.
Hat denn das Gefühl, der ESC-Sieg von Nemo löst wirklich das Momentum aus? Und ist das Momentum nachhaltig?
Also es braucht natürlich immer mehrere Faktoren, die zusammenkommen, aber es sieht im Moment dann auch aus, als würde das Ereignis tatsächlich etwas bewirken. Und ja, mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Ein anderer Faktor ist jetzt, dass ein Justizminister im Amt ist, der gegenüber diesen Anliegen sehr aufgeschlossen ist. Und diese Kombination kann jetzt durchaus dazu führen, dass da etwas in Gang kommt, wobei es dann schon sehr davon abhängt, was denn der Bundesrat effektiv an Massnahmen vorschlagen wird. Ich glaube, so einen Swiss-Finish wird es nicht geben. Also, wenn man da jetzt eine ultra-progressive Agenda serviert kriegen vom Bundesrat, dann denke ich, wären die Widerstände im Parlament wahrscheinlich zu gross. Aber für Massnahmen, die das binäre Geschlechtsmodell nicht grundsätzlich infrage stellen und trotzdem die Situation von non-binären Personen verbessert, da kann ich mir vorstellen, dass jetzt da etwas gehen wird.
Zumindest auf der individuellen Ebene hat man das Momentum zum Teil recht gut beobachten können. Es sind so zwei Tweets rum vom Hans-Peter Portmann, FDP-Nationalrat, selber homosexuell. Der hat irgendwie Anfangsmonat, also vor 10 Tagen, hat er irgendwie noch twittert, er hätte sich viel anhören müssen, wenn er das Coming-out hatte. Und die jüngeren Generationen, die profitieren jetzt von dieser Vorarbeit, von diesen Vorkämpfern. Aber was jetzt passiert, das ist quasi Gender-Extremismus, das werde schaden. Und jetzt nach dem Nemo-Sieg in Grossbuchstaben, Bravo und Regenbogenflagge, Nemo, du bewegst mit deiner Performance Grenzen und Mauern. Das Herzen vom Frieden und Toleranz schlönt und so. Ich weiss nicht genau, was dort dazwischen passiert ist. Vielleicht hat man auch das eine oder das andere irgendwie falsch verstanden, aber dort habe ich schon noch lustig gefunden, was dort irgendwie für einen Wandel stattgefunden hat. Und wenn du fragst, eben wegen dem Momentum, wir kennen das ja auch aus anderen Bereichen, dass irgendwie eben irgendwie kosovarisch-stämmige Fußballer für uns Turnier gewinnen und dann sind es plötzlich die Helden und dann vielleicht dann kurz darauf gleich nicht mehr ganz so. Also es ist immer so, man hat, glaube ich, das Gefühl, 2-3 Schritte führen und dann wieder einen weniger zurück. Aber insgesamt passiert ja dann schon etwas mit der Integration von diesen jeweilige Gruppe oder mit der wahrgenommenen oder mit der Akzeptanz, muss man vielleicht mehr sagen, so, dass man heute anders über kosovarische Migranten redet als vor 20 Jahren und vielleicht jetzt auch in diesem Bereich schrittweise etwas wird passieren.
Nur ein Bemerker kurz zum Hans-Peter Portmann. Es wäre bei ihm nicht das erste Mal, wo er seine Meinung auch die aktuellen Gegebenheiten so ein bisschen anpasst, oder? Kann man, glaube ich, sagen.
Wir machen dann mal eine Sendung über den Hans-Peter Portmann.
Voilà, aber wir hören nicht mit ihm auf, sondern mit dem ESC und mit Nemo. Fabian, haben wir jetzt dich ein bisschen Lust machen auch auf die populäre Kultur aus dem 21. Jahrhundert? Schaust du vielleicht nächstes Mal sogar den ESC, der in der Schweiz stattfindet?
Ja, es gibt ja so Ereignisse, um die kommt man fast nicht um. Also wenn die Veranstaltung dann da in die Schweiz kommt, dann wird man an jeder Strassenecke bombardiert werden mit entsprechendem Sound. Insofern mache ich mich da schon mal auf das gefasst, was mir erwartet. Ja?
Am nächsten Morgen gibt es das Politbüro live.
Halte durch, Fabian. Danke fürs Mitdiskutieren, Jacqueline Büchi und Fabian Renz. Ich würde sagen, ciao zusammen und wir steigen aus. Mit was echt? Mit was meinst du, Fabian, steigen wir echt aus? Habt's gut.
Ciao zusammen.
Ciao mit dir.
I went to hell and back to find myself on track. I broke the code.
Im Vorgespräch war Fabian also kritischer mit diesem Song als im Podcast selber.
Jetzt kannst du sagen, Fabian, findest du es so schlimm?
Ja, nein, für mich klingt es einfach genauso wie eben der Arne Hebis schwärmt doch so von diesen KI-Tools oder so tolle Songs zusammenbasteln. Das klingt genauso, wie ich mir so einen Song vorstelle.
Dabei jetzt auch Opera-Anlehnungen, Fabian.
Ja, aber es ist wie mit allen Anlehnungen, sie sind halt nie so gut wie das Original.